Hallo, mein Name ist Markus. Herzlich willkommen beim nerdigen Trash Talk. Das heutige Thema ist Worldwide Wrestling. Und wenn ihr Dinge überspringen wollt, dann nutzt Kapitelmarken.
Make Hell Great Again. Also, das ist so on the nose.
Wir reiten lediglich ein wenig auf der Retro-Welle. Patrick, bist du schon aufgeregt?
Ändert sich doch nichts. Okay. Man kann die ganze Zeit um den Ring rumhüpfen und Unfug treiben und es funktioniert unfassbar gut.
Die Frage ist nur, ob der alte Mann dann nachher noch schlafen kann.
Wenn man alt genug ist, dann hat man, ganz ehrlich, ganz andere Spiele gespielt und Frustrationstoleranz gelernt.
Echt? Willst du nicht gegen Philipp kämpfen?
Nee. Was müssen wir dir bieten, damit du mit ihm in den Ring steigst?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal das Schweizer Taschenmesser des Nerdtums, nämlich den Patrick. Hallo und wie geht's dir denn?
Moin Moin, Patrick hier. Nerd von A wie Avatar bis Z wie Zauberwürfel, ihr wisst das. Mir geht's gut. Bin ein bisschen fertig, weil der Tag war lang, aber ansonsten alles gut soweit.
Ihr habt es da draußen ja schon gehört, nämlich an dem neuen Intro. Wir starten mit dieser Episode in die 6. Staffel. Und vermutlich fragen sich einige HörerInnen, die schon länger dabei sind, ob wir uns jetzt nicht vertan haben, weil wir die Musik aus der 4. Staffel wiederverwendet haben. Aber nein, wir reiten lediglich ein wenig auf der Retro-Welle, denn wenn ihr ganz genau hinhört, da hat unser lieber Herbert noch ein wenig am Sound rumgespielt. Also, das hier ist wirklich die 6. Staffel und ich frage einfach mal, Patrick, bist du schon aufgeregt?
Ja, Wahnsinn. Also, ist echt die Hölle, wie aufgeregt ich bin.
Ändert sich doch nichts.
Du musst an deinem Selling noch ein bisschen arbeiten.
Ja, okay. Dann sind wir ja beim Thema direkt.
Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt. Allein schon, weil ich bei der Planung verzweifelt bin, wie wir diese Folge jetzt unter die 2-Stunden-Marke bekommen sollen, besser sogar unter 90 Minuten, wenn wir allein schon über eine halbe Stunde an themenrelevanten Interviews aufgezeichnet haben. Und dann, ich habe es ja letztens im Jahresrückblick schon erzählt, wollen mittlerweile die Verlage und Conventions und generell Firmen viel häufiger, dass wir was im Podcast besprechen, als dass wir das hier im Blog niederschreiben. Also schauen wir einfach mal, wie wir das heute zeitlich hinkriegen, wie sehr wir überziehen werden. Und deswegen starten wir einfach ganz direkt und schnell rein. Und zwar reden wir heute ja über das Erzählrollenspiel Worldwide Wrestling. Und nun bin ich ja dank meiner Midlife-Crisis bei der German Alliance Wrestling eingestiegen. Das ist so eine von den 3 Ligen hier in Franken. Und da habe ich natürlich mitbekommen, dass die WrestlerInnen sowohl auf ihre Gesundheit als auch natürlich auf ihr Aussehen achten. Und tatsächlich haben wir zu beiden Themen heute ein Testexemplar mitgebracht. Und wie gesagt, mittlerweile wollen die Firmen alle in dem Podcast besprochen werden. Und deswegen ist das tatsächlich jetzt schon die 2. Lippenstiftmarke, die uns Pressemuster zugeschickt hat. Die erste war nicht ganz so seriös, das erzähle ich irgendwann mal später, wenn wir mehr Zeit haben. Aber mit der hier habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen greife ich ein bisschen vor und frage erstmal dich, was haben wir denn da bekommen?
Wir haben Fettstifte bekommen. Lippenbalsam, um genau zu sein. Von der Firma, nee, ist das die Firma? Slinger, powered by Gustav und Linnea.
Genau, Slinger ist eine Leipziger Künstlerin, die hat so eine Design-Sonderedition rausgebracht. Ja. Und die eigentliche Firma heißt Gustav und Linnea oder wie auch immer man das auf Schwedisch ausspricht.
Gustav und Linnea, das sind die beiden Namen, weil Powered by Gustav und Linnea steht auf dem Stick drauf zumindest. Also das Design-Dings sieht schick aus. Bei mir ist eine Maus drauf und eine Zitrone. Die haben sich ganz doll lieb. Das sieht jetzt weird aus, sehe ich jetzt erst. Zesty Lemon habe ich. Es ist ein Lippenbalsam, organisch. Und der ist ziemlich gut tatsächlich. Also ich habe den hier auf meinem Schreibtisch stehen und ich benutze den regelmäßig. Der schmeckt lecker. Die Verpackung ist komplett aus Pappe, Papier. Und Ja, das ist nicht so, also der normale Labello ist halt so ein so der Standardgeschmack, den kennt halt jeder. Aber dieses Lemon, das ist nicht aufdringlich und der fettet halt ganz gut, ne? Wenn man halt trockene Lippen hat, so wie ich das ab und zu habe, dann ist der ziemlich gut. Also ich bin da sehr zufrieden mit, tatsächlich.
Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich habe das jetzt sehr oft genommen, wenn ich mit dem Kind irgendwie im Winter draußen spazieren war. Funktioniert gut, riecht gut. Ja, eine sehr gute Sache. Neben Zesty Lemon, was wir gerade genutzt haben, haben wir noch Juicy Orange und Fresh Mint. Und die werden Elea oder Patrick oder ich im Verlauf des Jahres noch komplett durchtesten. Und wie immer alle Links in den Shownotes. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch von irgendwelchen Kosmetikherstellern irgendwas zugeschickt. Also ich meine, der nerdige Trash Talk, nicht nur der Rollenspiel, sondern auch der Beauty-Podcast. Warum auch nicht?
Da bin ich ja gespannt.
Okay, Test Nummer 1 ist geschafft. Und für den Test Nummer 2 holen wir uns jetzt Verstärkung rein. Und zwar nicht irgendwen, sondern Trommelwirbel, Trommel, 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 unsere neuen Kollegen. Denn so wie die Wrestling-Ligen immer nach Free Agents suchen, also WrestlerInnen, die man unter Vertrag nehmen kann, so haben auch wir für die 6. Staffel nach einem Podcast-Free Agent gesucht. Und gefunden haben wir, wie gesagt, Trommelwirbel, Trommel, 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 die Aufregung steigt, das Szene-Urgestein Ralf Sandfuchs. Hallo und wer bist du denn?
Ja, hallo. Ralf Sandfuchs, wie du schon gesagt hast, vor allem dadurch bekannt, dass ich seit über 40 Jahren mich jetzt in der deutschen Rollenspielszene herumtreibe und die Leute damit verwundere, dass ich halt immer noch am Leben bin. Und ja, alles Mögliche geschrieben, alles Mögliche gemacht und auch als Wrestling-Fan eben schon lange dabei. Darum heute auch das erste Mal hier.
Ganz genau. Du bist in dieser Folge der Trash-Talk-Praktikant, damit du dich so ein bisschen einleben kannst. Und du bist eben auch so ein bisschen ein Gast, weil du ja auch ein Fan unseres Hauptthemas bist. Aber bevor wir jetzt wirklich reinsteigen, holen wir noch unseren eigentlichen Gast rein, denn der muss jetzt tatkräftig beim Getränketest mithelfen. Hallo und wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin der Markus aus Wien. Manche mögen meine Stimme vielleicht kennen aus dem 3x6 Podcast, wo wir viel über Erzählspiele reden. Wir veranstalten auch die 3x6 Con, bringen hin und wieder mal Spiele aus. Und außerdem bin ich der Übersetzer von Worldwide Wrestling.
Wrestling ist auch das passende Thema, denn wie gesagt, ich bewege mich ja mittlerweile in Wrestling-Kreisen und die Leute da sind alle so ein wenig auf der Fitness- und Gesundheitsschiene unterwegs. Logisch, weil die müssen im Ring ja immer Höchstleistungen bringen und ich kann euch sagen, es ist scheiße anstrengend. Deswegen hat mich so sehr überrascht, dass gefühlt 95% aller WrestlerInnen, selbst solche, die wirklich übel straight edge sind, dass die absolut süchtig nach Monster Energy sind. Und zwar explizit nach der Sorte Ultra White. Und ihr seid heute quasi live dabei, wie wir uns das erste Mal in unserem Leben antun, außer der Markus, bei dem weiß ich nämlich, er hat es schon mal ausprobiert. Aber während wir das quasi jetzt noch aus dem Kühlschrank holen oder zumindest bei mir aus dem Regal runter, eine kleine Ask Me Anything-Frage zum Einstimmen. Seid ihr mehr so Team Red Bull, Team Rockstar oder Team Monster?
Red Bull, ganz, ganz klar. Und auch nur den Originalen. Alle anderen schmecken scheiße. Rockstar geht. Aber Monster ist mir eigentlich viel zu süß. Ich bin sehr gespannt auf das Ding. Ich habe die Memes nicht gekannt vorher, überhaupt nicht über dieses weiße Zeug. Aber du hast mich da ja exorbitant versorgt mit ganz vielen komischen Dingen. Ich bin gespannt.
Als Wahl-Wiener muss ich natürlich Red Bull sagen. Aber tatsächlich, wenn ich Energy Drinks trinke, dann meistens irgendeine Sonderedition von Red Bull, die mir besser schmeckt. Also es gab mal so welche mit irgendwie so limonigen Geschmack, den fand ich zum Beispiel ganz cool.
Ralf, wie ist es bei dir?
Am ehesten Team, lass mich mit dem Dreckszeug in Ruhe. Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was mir in der Hinsicht schmeckt. Ich habe die Dose hier jetzt stehen. Angeblich soll das Zeug ja nicht so süß sein. Mal gucken.
Wir bedanken uns für dein Opfer.
Ja, das wird eins.
Ich bin Team Rockstar. auch wenn ich das Gefühl habe, dass die über die letzten Jahre hinweg schlechter geworden sind. Und ich glaube tatsächlich, Rockstar ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mich bewusst von Sportmarketing habe beeinflussen lassen. Denn das, was eben Weißes Monster für WrestlerInnen ist, war damals Rockstar für Paintball-SpielerInnen. Die haben zum Beispiel die größte amerikanische Liga gesponsert und dann war es halt wirklich einfach nur cool und so ein bisschen Gruppenzwang, wenn man als Team bei so einem Paintball-Turnier eine ganze Palette weggeext hat.
Bah.
Aber wie gesagt, das ist lange her. Nun sind wir ja hoffentlich alle so ein bisschen vernünftiger. Aber vielleicht erliegen wir ja nun der Monstersucht. Und deswegen lasst uns mal loslegen und ich mach's mal live auf. Ich halte extra vor das Mikrofon. Mal gucken, ob es herausgefiltert wird. Mal gucken. Na dann, für die Wissenschaft.
Für die Ehre.
Boah. Für die Wissenschaft. Boah. Er ist genauso süß wie die anderen scheiß Monster. Aber schmeckt nicht so scheiße. Schon ein bisschen scheiße, aber nicht so scheiße.
Ich glaube, ich muss mich da völlig Patrick anschließen. Ich habe echt Schlimmeres erwartet bei einem Zero. Monster an sich mag ich ja nicht. Zero mag ich erst recht nicht, aber...
Ja, ja, ich auch.
Dafür ist es überraschend und scheiße.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, das trifft ganz gut. Überraschend und scheiße.
Da kann man noch anderer Meinung drüber sein.
Ja, es gibt, also ich habe auch nach Markus' Vorgespräch-Story habe ich auch echt Schlimmeres erwartet. Aber das ist okay. Also es ist jetzt nichts, was ich mir nochmal kaufen würde.
Die Frage ist nur, ob der alte Mann dann nachher noch schlafen kann.
Das stimmt allerdings, ja.
Passend dazu habe ich mal ein kleines Tonschnipselchen mitgebracht. Denn wie gesagt, ich mag zwar Energy-Drinks, aber ich kann nicht verstehen, auch gerade jetzt nicht, nachdem ich das getrunken habe, warum Weißes Monster in der Wrestling-Szene so übelst gehypt wird. Also habe ich mal den Tim Siegler gefragt, der ist nämlich nicht nur süchtig nach Weißem Monster, sondern der ist auch Fitnesstrainer, Ernährungscoach und einer der bekanntesten deutschen Wrestling-Schiedsrichter. Schauen wir doch einfach mal, was der so sagt. Du, Interview. Obwohl es kein Interview, eigentlich ist es ein Statement. Du, Statement.
Also ich würde mal behaupten, es ist sehr beliebt bei Sportlern, weil es einfach eine recht schnelle Art und Weise ist, Koffein zu sich zu nehmen. Eine sehr leckere Art und Weise, Koffein zu sich zu nehmen. Und es ist kalorienfrei, was auch für Sportler immer gut funktioniert. Dazu passt das Marketing sehr dazu. Ich glaube, es wurde 2013 released, wenn ich mich nicht täusche. Es war nicht das erste Zero Monster. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, es ist schnelle Energie ohne Kalorien. Und es ist viel Marketing mit dabei, weißt du. Und gerade das letzte Jahr hat Weißes Monster gerade nochmal so einen Hype gekriegt, weil die Leute da voll austicken drauf. Ne? Das ist, ich würde glatt behaupten, es ist nicht mehr nur Kult, sondern das Weiße Monster ist mittlerweile schon eine Attitüde. Genau. Und es ist auch so mit das Beliebteste. Und es war, glaube ich, auch das erste Ultra, also das erste Monster der Ultra-Serie. Genau, weil es gab vorher irgendwie das eine, das Schwarze mit dem Blau, dieses Zero, das erste Zero, das hat ja geschmeckt wie Parfum, das konntest du ja nicht trinken, genau. Aber ja, das ist einfach geil, Mann. Ich habe Bock drauf, verdammt.
Dann sind wir gestärkt. Boah, ich habe immer noch diesen ekligen Nachgeschmack im Mund.
Deswegen esse ich Pizza.
Egal.
Meine Frau hat mir zum Glück gerade noch einen Tee gebracht.
Deine Frau ist die Beste.
Finde ich auch.
Dann kommen wir mal zur Medienschau. Und Ralf, du musst dich ja heute als Neumoderator beweisen, daher darfst du mal anfangen.
Ja, ich habe einen Film mitgebracht, wobei nein, eigentlich zwei Filme. Und zwar habe ich mich auf den Film Megan gestürzt. Eigentlich, wenn ich es vorlesen würde, wäre es M3 Gahn, weil so schreibt man das nun mal. Und Megan ist... ein Roboter, ein KI-gesteuerter Roboter, der im ersten Film der Serie als so eine Art Horrorpuppe dann auch aufgebaut wird. Also am Anfang ist alles noch schön und ein junges Mädchen bekommt also ihre Megan, weil sie hat ihre Eltern verloren und... Gemma, ihre Tante, weiß nicht so richtig mit ihr was anzufangen, hat aber diesen Roboter gebaut namens Megan und bringt ihn eben mit, damit er auf ihre Nichte Katie aufpassen soll. wie das in dieser Art Filmen so ist, alles ist am Anfang noch wunderschön. Irgendwann beginnt Megan dann eine gefährliche eigene Persönlichkeit zu entwickeln und ihrem Hauptauftrag zu folgen, der eben darin besteht, Katie zu beschützen, koste es, was es wolle. Da werden dann eben auch gerne mal irgendwelche Leute, die ihr potenziell gefährlich werden können, umgebracht oder zumindest schwer verletzt. Und so verläuft der Film eigentlich in relativ bekannten Bahnen, erinnert so ein bisschen an Filme wie zum Beispiel Chucky oder vergleichbare. Das Interessante fand ich daran, ich hatte im Vorfeld schon gelesen, dass der zweite Film, nämlich Megan 2.0, in eine ganz andere Richtung gehen soll. Und da habe ich mir gedacht, okay, findest du interessant, guck dir mal an. Und Megan 2.0 spielt tatsächlich mit den gleichen Charakteren. Das heißt, wir sehen also Tante Gemma wieder, wir sehen Katie wieder, die inzwischen nicht wie im ersten Film 9 Jahre alt ist, sondern 12. Und Megan ist zum Anfang des Films aber auseinandergebaut. Praktisch alle Speicher wurden gelöscht, also sie ist eigentlich nicht mehr da. Aber jemand anders hat jetzt einen anderen Roboter gebaut namens Amelia. Und Amelia ist jetzt ein, ja, Kriegsgerät geworden und dreht komplett durch, versucht also über KI und so weiter die ganze Welt letztendlich in ihre Gewalt zu bringen, könnte man sagen. Die einzige Chance ist jetzt Megan, die, wie gesagt, im ersten Film noch ein Puppenmonster war, ist jetzt quasi die Actionheldin dieses zweiten Films. Und das fand ich sehr interessant, weil die beiden Filme sich auch komplett anders anfühlen. Zwar hat auch der erste schon so ein bisschen Comedy-Elemente, aber im zweiten Film kommen die jetzt sehr viel stärker durch. Und nachdem sie eben gegen Amelia, also so eine Art weiblichen Terminator, antreten muss, haben wir jetzt eben Megan zu Anfang als sehr zurückhaltende, also sie möchte das eigentlich gar nicht, Heldin. Aber zum Ende hin wird das also immer stärker und sie rettet nachher also die Welt sozusagen davor, von der KI übernommen zu werden. Beide Filme interessant zu gucken, manchmal etwas langsam, aber sehr spannend fand ich eben tatsächlich diesen Gegensatz, einen Film wirklich komplett von dem einen Teil auf den anderen Teil zu verändern. Und darauf hinaus zu gehen, dass die Leute im Grunde genommen Megan sehen wollen und dass es eigentlich relativ egal ist, welche Geschichte sie damit erzählen. Das hat nicht ganz so geklappt. Also in der Kritik und auch bei den Zuschauern ist Megan 2.0 so ein bisschen durchgefallen, weil man wollte doch, glaube ich, eher das haben, was man im ersten Film schon gesehen hat. Aber wer bereit ist, sich auf sowas einzulassen, dem kann ich also auf jeden Fall empfehlen, sich die beiden Filme mal anzugucken. Man muss aber eben die Bereitschaft haben, das Genre zu wechseln und auch gerade im zweiten Film etwas mehr Comedy da drin zu ertragen. Also es passiert ja selten, dass ein zweiter oder was weiß ich wie vielter Teil tatsächlich mal einen ganz anderen Weg einschlägt. Und hier hat man ein Beispiel dafür, wie es aus meiner Sicht eigentlich gut funktioniert. Aber das möge jeder selbst für sich entscheiden. Von daher meine Empfehlung, Megan, wie gesagt, geschrieben M3GAN beziehungsweise Megan 2.0.
Klingt ziemlich cool.
Dann fragen wir doch mal, was wird denn so im fernen Österreich konsumiert?
Ich habe ausnahmsweise ein Computerspiel mitgebracht, weil ich gar nicht so viele Computerspiele spiele und das immer nur so in Wellen. Jetzt habe ich aber eine intensive Welle hinter mir, wo ich 140 Stunden in ein Spiel gesteckt habe seit September, auf das ich 7 Jahre lang gewartet habe, wo ich jetzt geglaubt habe, dass ich am Schluss bin und festgestellt habe, ein ganzes Drittel des Spiels habe ich noch gar nicht entdeckt. Die Rede ist von Hollow Knight Silksong. Kennt ihr das?
Ich will das auch unbedingt spielen.
Zu Recht. Also, ich habe das Original gespielt, das hat mich komplett fasziniert. Damals auf der PS4, ich spiele es neu auf der PS5. Das ist für alles erschienen, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Also das könnt ihr auf jeden Fall kaufen für 20 Euro. Das ist so ein Metroidvania Action-Adventure 2D-Plattformer-Spiel. Das heißt, man schnetzelt und hüpft sich so durch die Gegend, entdeckt da immer mehr Gegenden. Sehr, sehr viele davon sind versteckt. Trifft hin und wieder auf Bosse, die sackschwer sind, und es hat auch so ein bisschen ein Souls-like-Element. Das heißt, wenn du stirbst, solltest du nicht nochmal sterben, weil sonst verlierst du all dein Geld. Und normalerweise, ich bin eigentlich überhaupt kein Souls-like-Fan. Ich habe Dark Souls 2, glaube ich, angefangen und aufgehört nach 40 Stunden, weil es mir einfach zu mühsam und zu schwer und zu frustrierend war. Und dieses Spiel ist potenziell total frustrierend. Also ich habe auch 140 Stunden gebraucht für diese Phase, weil ich halt für jeden Boss oder jeden zweiten Boss 50 Anläufe brauche. Aber es ist so befriedigend, weil dieses Spiel einfach Storytelling praktisch ohne Sprache, nur mit Visual, Sound, Gameplay, Environments unfassbar beherrscht und mich komplett reinzieht. Also ich lebe, atme, denke, träume Hollow Knight Silksongs in den letzten Wochen, und es ist einfach großartig. Es ist so ein absolutes Kunstwerk. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den Teil 1 toppen können, aber sie haben es geschafft. Und das haben 3 Leute programmiert. Der Soundtrack kommt, glaube ich, von einer vierten Person, aber der ist auch fantastisch. Es ist einfach ein Kunstwerk von dem Herrn. Also das muss man zumindest sich angeschaut haben, wenn man schon nicht spielt, weil ich kann verstehen, dass nicht jeder die Frustrationstoleranz mitbringt.
Ach, wenn man alt genug ist, dann hat man, ganz ehrlich, ganz andere Spiele gespielt und Frustrationstoleranz gelernt.
Das stimmt allerdings.
Wir sind alt genug dafür.
Ja.
Früher gab's nichts mit Speichern.
Ich habe einen Streamer gesehen, der war ungefähr ähnlich gut oder nicht gut wie ich. Und der hat eben auch, ich glaube, 175 Mal ein gewisses Encounter, also ist 175 Mal gestorben, bis er es geschafft hat. Er war auch noch ein bisschen underpowered dafür. Und dann hat er gesagt, I may not be skilled, but I'm a stubborn motherfucker.
Ja, genau. Also wenn ich überlege, wie oft ich früher bei Kid Icarus gestorben bin oder wie viele Zelda-Bosse ich einfach erst beim 50. Mal gelegt habe, kriege ich hin. Und wie gesagt, ich habe das Spiel gesehen und habe die Bilder gesehen und ich bin sowieso ein großer Fan von Metroid und Castlevania und ähnlichen Spielen und dieser ganzen Metroidvania-Geschichte. Deswegen, es steht immer wieder auf meiner Liste, es taucht immer wieder in meiner Bubble und in meiner Wahrnehmung auf und dann vergesse ich es immer wieder. Aber jetzt hast du mich endgültig erwischt. Ich glaube, ich muss das jetzt gleich mal bestellen.
Investier die 20 Euro.
Ja, mal gucken, wie viel es für die Switch kostet. Denn Nintendo ist da ja immer ein bisschen anders als die anderen Kinder.
Jetzt bin ich so ein bisschen eifersüchtig, weil ich versuche die ganze Zeit, Patrick von Videospielen zu überzeugen, und es klappt nicht. Und Markus kommt einmal an und zack.
Du versuchst mich von Falschen zu überzeugen. Ja, du hast komische Videospiele.
Dann erzähle ich mal schnell was, denn ich habe wieder mal eine Halbmedienshow mitgebracht, genauso wie es der Ralf vorhin gemacht hat. Also 2 halbwegs zusammengehörende Titel, kurz anstatt ein lang. Und zwar diesmal sind es 2 Updates zu Jugendroman-Hörbüchern. Wobei beim ersten passt Update gar nicht mal so richtig. Es ist mehr so eine Vertiefung, weil ich den 416 Seiten dicken Roman schon im Jahresrückblick kurz vorgestellt hatte. Aber da nur ganz grob und jetzt halt ein bisschen tiefer. Und zwar habe ich Please Unfollow mitgebracht, gehört als 10 Stunden und 2 Minuten langes Hörbuch aus dem Argon Verlag. Die Geschichte ist rasch abgehandelt. Es geht um die kurz vor der Volljährigkeit stehende Influencerin Shelly, die in der sächsischen Schweiz in ein Resozialisierungsprogramm gesteckt wird, weil sie halt großen Mist gebaut hat. Was genau? Das ist dann so das große Geheimnis der Geschichte. Das wird dann erst kurz vorm Ende aufgelöst, aber man ahnt schnell, dass es mit ihren Eltern zu tun hat, die sie seit ihrem Säuglingsalter für YouTube-Klicks ausgenutzt haben. Die Geschichte wird dann auf 2 Zeitebenen erzählt, nämlich einmal in der Gegenwart, da ist es halt wirklich so ein typisches Jugendbuch, denn Shelly versucht quasi in dieser Resozialisierung klarzukommen, aber eigentlich will sie fliehen, aber dann lernt sie die Mitgefangenen kennen oder keine Ahnung, wie das jetzt heißt bei Resozialisierung, Mitresozialisierenden oder sowas. Und die freunden sich so ein bisschen an, so ein paar romantische Gefühle gibt's auch noch. Und das Schöne ist halt, im tiefsten Sachsen leben die so hinterm Berg, dass sie halt nicht wissen, dass sie mal ein YouTube-Star war. Und dann gibt's die zweite Zeitebene und die ist eigentlich die richtig gute. Und zwar sind das immer so Rückblicke auf ihr bisheriges Leben, das halt von ihren Eltern maßlos für Klicks ausgenutzt wurde und die entsprechenden mitunter ziemlich ekligen und mobbenden Kommentare, die du halt unter jedem Video findest zu ihren mal mehr, mal weniger inszenierten Leben. Und das ist halt mega realistisch und deshalb eben auch so mega aufwühlend, weil das, was in dieser Geschichte fiktiv passiert, im echten Leben dauernd passiert. Und ich habe gestern mal zur Recherche auf Instagram geguckt. Es ist ja jetzt wirklich nicht schwer, irgendwelche FamilieninfluencerInnen zu finden. Allein beim Hashtag Family waren es gestern 474 Millionen Beiträge und davon auch zahllose mit unverpixelten Kindern und natürlich mit genau den Kommentaren, die halt auch im Roman stehen. Das ist schrecklich. Macht das nicht. Also echt jetzt mal, lasst eure Kinder aus dem Internet raus. Das ist nix. Jedenfalls, um das jetzt nicht ewig in die Länge zu ziehen, Please Unfollow ist ein Jugendbuch. Also es ist in recht simpler Sprache gehalten, natürlich ein bisschen klischeehaft und plakativ und auch nicht ultra komplex dramatisch, aber für das, was es sein will, ist es großartig. Und es kommt ja selten vor, dass ich mal über die Amazon-Wertung drüber gehe, die ja meistens immer so ein bisschen überschwänglicher ist, als ich es bin, aber hier gehe ich drüber und gebe verdiente 4,7 von 5 Punkten. Das ist wirklich so ein Buch, das können so alle Neueltern und Neugroßeltern gerne mal lesen, bevor sie irgendwie in ihre WhatsApp-Gruppen und auf Instagram ihre Kinder und Enkelkinder posten. Und dann habe ich noch ein echtes Medienschau-Update, und zwar zur Spin-off-Folge 68, in der ich über den Werwolf-Coming-of-Age-Roman Beitrisk sprach, der damals durchaus stabile 4 von 5 Punkten abgegriffen hat. In dem geht es um ein kleines, abgelegenes Provinzkaff in den USA, in dem alle Erwachsenen einmal im Monat zu Werwölfen werden. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, aber wie gesagt, das Buch ist schon ein bisschen älter. Der Grund dafür war ein künstlich geschaffenes Virus von einem Waffenlabor, welches dieses Provinzkaff als Versuchsanstalt ausgenutzt hat. Und die ProtagonistInnen rund um den Schüler Cell sind da im letzten Band ausgebrochen und haben das Virus dann entsprechend auf der ganzen Welt verbreitet. Und jetzt ist eben die ganze Welt infiziert, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil die Werwölfe, also wenn sie nicht gerade für Waffentests ausgenutzt werden, im Prinzip nur riesige Labradore sind, also verspielte Familienhunde, die normalerweise niemanden irgendwas Böses wollen. Aber dann passiert eben, was passieren muss. Denn ein noch werwölfigerer Werwolf taucht auf, der die, in Anführungszeichen, normalen Werwölfe angreift. Und das ruft allerlei Interessengruppen auf den Plan, beispielsweise verschwörungsgläubige WerwolfjägerInnen, die immun gegen das Virus sind und die nun alle Infizierten töten wollen. Dann noch die ehemaligen WaffenforscherInnen, die das zu verantworten haben, weil sie halt immer noch ein bisschen abkassieren wollen. Und auch mysteriöse Fremde, die ihr ganz eigenes Süppchen kochen. Und zwischendrin wieder mal der Teenager Cell, der das ganze Chaos im letzten Band angerichtet hat und der nun versucht, das ganze Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Das ist halt ein typischer zweiter Teil von einem Jugendbuch. Das heißt übrigens Beitrisk totgesagt, 304 Seiten dick. Ich habe es aber gehört als 7 Stunden und 53 Minuten langes Hörbuch. Und das bietet wirklich mehr vom Gleichen, aber eben auch mehr vom Guten. Du hast ein bisschen Horror, ein bisschen Verschwörung, ein bisschen Coming of Age und ein bisschen Action. Und alles so geschrieben, trotz der blutigen Thematik, dass selbst Jugendliche, junge Jugendliche, sagen wir mal so 13, 14, hier eine gute Zeit haben werden. Der erste Band war so vom Gefühl her deutlich an den ersten Maze Runner Roman angelehnt. Die Fortsetzung fühlt sich dagegen wirklich sehr stark nach Stranger Things an. Und ich mochte ja Stranger Things eigentlich ganz gerne. Und deswegen mag ich auch den zweiten Beitrisk-Band. Ja, das ist halt wirklich niedergeschriebenes oder in meinem Fall eingesprochenes Popcorn-Kino in Reinkultur. Da ist nichts überraschend, das ist auch überhaupt nicht überragend, aber es ist wirklich nett und es hat mir sogar so einen kleinen Tick besser gefallen als der erste Teil. Und da habe ich ja 4 von 5 gegeben, hier gehe ich ein bisschen hoch, 4,1 von 5. Schauen wir mal, der dritte Band wird in 3 Wochen nach Veröffentlichung dieser Folge erscheinen. Also vielleicht wird das Trilogiefinale sogar noch ein kleines bisschen besser. Patrick, was hast du denn?
Ja, ich habe nicht viel Zeit gehabt, zwecks Umzug und allem drum und dran, was da so war in den letzten Wochen. Aber ich werde mal ein bisschen ausholen und das wieder aufgreifen, was ich im Jahresrückblick gesagt habe. Und zwar würde ich mich gerne auf Haspin Hotel Staffel 2 fokussieren, weil ich habe ja mehrere Sachen gesagt. Aber das ist eine Serie auf Amazon Prime, Ka-Ching, haha, um die Protagonistin Charlie Morningstar, also die Tochter des Teufels, Lucifer Morningstar, die in der Hölle ein Hotel eröffnet, bei der sie Sünder reformieren will, damit die in den Himmel aufsteigen dürfen. Und kleiner Spoiler, am Ende der ersten Staffel wird einer der Sünder in den Himmel aufgenommen. Und dann ist die Staffel zu Ende und dann geht's weiter mit Staffel 2. Staffel 2 fokussiert sich dann darauf, dass sie der Hölle und dem Himmel beweisen will, also der Hölle, die Hölle weiß es eigentlich schon, aber dem Himmel und den Engeln beweisen will, dass diese Geschichte, nein, umgekehrt, der Himmel weiß Bescheid, logischerweise, weil der Sünder oben ist, die Hölle weiß nicht Bescheid. Und sie will der Hölle beweisen, dass sie einen Sünder nach oben geschickt hat. Und dazu ist einiges an Kram, der passiert. Das ist jetzt alles sehr spoilerig, deswegen, da das noch relativ neu ist, umgehe ich das mal. Es gibt aber einen wichtigen Punkt an dieser zweiten Staffel. Die spiegelt massiv die derzeitige Situation in den USA wieder. Es gibt einen Charakter, der quasi die Stimmung macht gegen Charlie Morningstar und gegen ihr Hotel und die Massen mobilisiert, inklusive dem Slogan Make Hell Great Again. Also das ist so on the nose, das ist wirklich, wirklich krass. Vor allem, weil der Charakter ein Dämon ist, der einen Fernsehkopf hat und ein Medienimperium leitet. Und der schafft es dann, die Stimmung zu machen und der ist Hauptantagonist der Staffel und arbeitet gegen das Hotel und macht das ziemlich gut. Und dieser Spiegel der heutigen Welt, der hat mich ganz schön hart getroffen, härter als ich gedacht habe. Wer die erste Staffel mochte, der wird sich auch bei der zweiten Staffel Haspin Hotel wiederfinden. Es wird die Hintergrundgeschichte von einigen Charakteren erwähnt. Es wird gezeigt, wie sie zu Dämonen wurden, wie sie in der realen Welt ausgesehen haben. Es gibt wieder, da das eine Musical-Serie ist, wieder 2 bis 3 Lieder pro Folge, was für mich total toll ist, für andere nicht. Aber das sollte man wissen, bevor man sich das anguckt. Bei 23 Minuten 3 Lieder ist eine ganze Menge. Aber da sind ein paar Banger wieder dabei. Kann man wirklich nur empfehlen. Haspin Hotel, tolle Serie. Sehr progressiv, sehr sozialkritisch, meine klare Empfehlung dafür.
Und damit kommen wir schon zum Hauptthema und ich merke, wie es mich innerlich zerreißt, dass ich nur eine Medienschau quasi machen kann, weil die HörerInnen sich nur eine Medienschau pro Person gewünscht haben. Ich hätte noch so viele Sachen, die ich vorstellen wollen würde. Egal.
Ja, merkst du für später.
Kommen wir zum Hauptthema. Und wir reden über das Rollenspiel World Wide Wrestling. Und bevor wir jetzt so ein bisschen erstmal erzählen, was Wrestling ist und auch noch einen Experten reinholen per Interview, frage ich doch einfach mal, Markus, was ist das denn und wie bist du mit diesem Spiel verbunden?
Ja, World of Wrestling ist ein Erzähl-Rollenspiel über das Spektakel und die Action der Welt des Professional Wrestling. Da geht es also um große Fäden zwischen großen Figuren, Gürtel, Intrigen, Verrat und den Sieg des Guten über das Böse oder halt umgekehrt. Und im Prinzip spielst du an einem Abend eine Wrestling-TV-Show. Die Spielenden sind die ProtagonistInnen und damit auch die Wrestler in dieser und die wichtigsten Wrestler in dieser Liga, die du spielst. Und wenn du eine Kampagne spielst, dann spielst du sozusagen die Storyline oder mehrere Storylines über eine Season dieser einen Liga, die du erfinden kannst oder aus dem Buch nehmen kannst. Das Ganze ist PBTA, also Powered by the Apocalypse, basiert auf den Regeln von Apocalypse World oder halt auch Dungeon World und Monster Hearts oder lange, lange Liste. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle oder vielleicht auch nicht. Ja, das ist mal die Basis.
Sehr gut. Und die meisten HörerInnen werden sich jetzt bestimmt denken, Wrestling, da gab es doch schon mal Folgen zu. Ganz genau, aber dieses Mal gehen wir auch so ein bisschen tiefer rein. Denn ich habe noch einen echten Experten, quasi einen Profi-Wrestler, zu einem Interview gebeten. Denn ich war, bevor ich in meine aktuelle Liga eingestiegen bin, war ich schon mal beim Probetraining für eine andere Liga, nämlich Ivy. Und habe da ein paar Interviews geführt, unter anderem auch noch für eine Folge, die später mal kommen wird, die ich mit dem Ralf demnächst aufnehme. Und lassen wir doch einfach mal diesen Wrestling-Star sich selbst vorstellen und auch seine Liga. Deswegen, Statement.
Alles klar, herzlich willkommen im Ivy Wrestling Dojo. Wir sind als Wrestling-Schule jetzt hier in Kümmersbrook bei Amberg. Seit im Oktober ist es genau ein Jahr, wo ich hier junge Menschen, die bekloppt genug sind, den Wrestling-Sport versuchen zu wollen, zum Wrestler ausbilde. Das Ganze hat auch schon tatsächlich die erste Absolventin ausgespuckt. Absolventin ist deswegen eine ganz gute Sache zu sagen, weil ich bin sehr stolz, auch sagen zu dürfen, dass wir die Wrestling-Schule in Deutschland sind, die am meisten Schülerinnen hat, also am meisten weibliche Wrestler. Und ja, was ist Wrestling? Was macht Wrestling-Training? Im Grundsatz ist Wrestling nicht anders als jeder andere Kampfsport. Es geht im Wrestling um Respekt, um auch ein bisschen Demut und vor allem darum, dass man das hier sicher über die Bühne bringt, weil Wrestling kann, wenn man es falsch macht, sehr schnell sehr gefährlich werden. Ist, wenn man es richtig anfängt, ein sehr sicherer Sport, passiert eigentlich weniger an Unfällen als zum Beispiel im Fußball. Allerdings, wenn man Fehler macht oder jemanden im Ring hat, der sich nicht auskennt, dann kann das ganz schnell auch innerhalb von Sekunden dein Leben beenden, wenn was schief geht. Dementsprechend gilt hier, wie in allen Kampfsportarten, Respekt vor dem Trainer, vor dem Ring, vor den Mittrainierenden. Und wenn man allerdings alles macht, was ich sage, dann wird man hier mit üblen Schmerzen, aber ohne bleibende Schäden rauskommen. Das gilt für Wrestling-Training an sich, genauso wie für Referee-Training, weil auch Referee kriegen im Ring hier und da mal was ab. Und das bedeutet, die müssen auch das Ganze safe nehmen können. Soweit zur Introduktion des Ladens hier zu meiner Person. Krishan, vormals Miles Grid, vormals Juri Gromov, seit 2015 im Wrestling aktiv. 8 Jahre jetzt seit Juni im Ring als Profi aktiv. Über 200 Matches mittlerweile. Ja, das ist doch schon viel geworden.
Okay. So, und ich glaube, ich ergänze nochmal ganz schnell was, weil der Krishan hat ja gerade schon betont, wie gefährlich teilweise Wrestling ist, wenn man es falsch macht oder es kann immer mal was passieren. Es ist halt wirklich ein harter Sport. Und tatsächlich 2 Events, nachdem wir dieses Interview aufgenommen haben, hat er sich so schwer verletzt, dass er seine Karriere beenden musste. Deswegen von uns erstmal alles, alles gute, gute Besserung. Vielleicht kannst du ja doch irgendwann mal wieder in den Ring. Und ja, wir sind jetzt quasi alle auf dem gleichen Stand. Wir wissen, was Wrestling ist. Und ja, wir wollen das jetzt quasi rollenspielerisch spielen. Wie mache ich das denn?
Wenn du so ein One-Shot spielst von World Wide Wrestling, dann kannst du dir das vorstellen, es ist eine Rollenspielrunde, du hast eine Spielleitung, die heißt hier die kreative Leitung und alle am Tisch übernehmen ein sogenanntes Gimmick. Das wäre in einem anderen Spiel ein Playbook oder ein Charakter-Template, ein bestimmter Charakterbogen. Sind so Archetypen, wie du sie im Wrestling findest, wie zum Beispiel das Monster oder das Ass oder den Clown oder den Hardcore-Wrestler oder die Kämpferin oder den Luchador. Jeder und jede, die schon mal Wrestling geschaut haben, ob live oder im Fernsehen, den werden diese Charaktere oder diese Vorlagen sozusagen bekannt vorkommen und die führst du so ein bisschen aus wie ein Multiple-Choice-Test, da gibt es also viele Dinge, die du einfach auswählen kannst oder selbst erfinden und dann hast du quasi mal deine Rolle festgelegt und dann kannst du eben entweder aus dem Buch eine vorgefertigte Liga nehmen, die haben dann unterschiedliche Schwerpunkte, manche ist ein bisschen härter, dann ist vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ein bisschen kommerzieller. Das legt natürlich auch fest, wie deine Kampagne dann funktioniert. Und das eigentliche Spiel ist dann sehr, sehr kooperativ. Das heißt, wenn du einen Abenteuer, in Anführungszeichen, denkt euch die Airquotes, vorbereitest, dann bereitest du sehr, sehr wenig vor. Bei einem One-Shot hörst du eigentlich nur zu, wie die Verbindungen zwischen den einzelnen Charakteren funktionieren. Das nennt man hier Spannung aufbauen, wo du quasi die Hintergrundstory vor der Kamera und hinter der Kamera, wie verstehen wir uns in der Umkleide, wie verstehen wir uns im Ring und welche Figuren spielen wir? Spielen wir den Guten, also das Babyface, spielen wir eine Böse, also einen Heel? Ja, das baut man auf, weil je spannender eine Beziehung zwischen zwei Wrestlern ist, desto mehr will das Publikum diese Leute sehen. Ich als kreative Leitung setze mich dann hin und denke, okay, welche Matches soll ich für diese Show buchen, in welcher Reihenfolge finden die statt? Vielleicht denke ich mir, ja, da könnte doch ein Interview hinpassen, da könnte jemand noch so ein Video-Package einspielen, da könnte jemand noch sich das Mikrofon in die Hand nehmen und irgendwas sagen, also eine Promo einspielen. Und für all diese Aktionen, inklusive der Matches, gibt es halt sogenannte Moves, also das ist wie ein Spielzug bei PBTA oder bei Dungeon World, wenn man das vielleicht kennt. Wenn du zum Beispiel dir das Mikro schnappst und eine Promo einspielst, dann löst das den Move eine Promo einspielen aus. Du würfelst zwei sechsseitige Würfel, addierst die, dann addierst du dazu ein Attribut. Davon gibt es vier bei World Wide Wrestling, die sind meistens so zwischen minus eins und plus zwei. Und dann hast du noch so Gummipunkte, das sogenannte Momentum, von denen du mal mehr, mal weniger hast, die hin und her fliegen, wo du, die du noch dazu rechnen kannst. Und dann typisch PBTA, wenn du eine 6 oder weniger würfelst, dann geht was deutlich schief und die kreative Leitung ist dran und macht Ärger. Wenn du 7 bis 9 würfelst, dann klappt was, aber es gibt Probleme. Und wenn du 10 plus würfelst, dann klappt es. Und meistens geht es darum eigentlich nicht um, sagen wir, ja, wie gut machst du deine Powerbomb, sondern es geht darum, wie das Publikum reagiert und wie stark du den Plot der Show beeinflussen kannst. Ja, also ich bereite auch deswegen sehr wenig vor für diese Session, weil die Spielenden jederzeit, zum Beispiel wenn sie eine Promo einspielen, den Plot dann verändern können, weil sie sagen können, und das nächste Match, weil ich dich so sehr hasse, ist ein Hardcore-Match, keine Regeln. Und dann ist es ein Hardcore-Match, wenn sie entsprechend gut würfeln. Und das Ziel des Ganzen ist, dass du dann an diesem einen Spielabend oder in deiner Convention-Session innerhalb von irgendwas zwischen 2 und 4 Stunden wirklich das Gefühl hast, dass du eine Wrestling-Show gespielt hast mit Kommentatoren, mit den Wrestlern, mit Matches, mit verschiedenen Vorgaben zu den Matches, mal vielleicht ein Steel Cage Match oder ein Hardcore Match oder ein Ladder Match. Und diese verrückten Wrestling-Charaktere, die du gebaut hast, aufeinander knallen lassen, noch verrückter werden, spannende Ideen haben. Ja, das funktioniert nach meiner Erfahrung richtig gut und vor allem ist es ein Spiel, das sich selbst nicht sehr ernst nimmt. Es nimmt Wrestling sehr ernst, aber nachdem Wrestling immer auch so ein bisschen lustig ist, hat man bei World of Wrestling, oder habe ich zumindest bei World of Wrestling, immer sehr, sehr viel Spaß und es wird sehr viel gelacht.
Das kann ich absolut bestätigen, denn der wundervolle Markus hat natürlich auch eine tolle Kampagne für uns geleitet, die auf YouTube zu finden ist. Ich glaube sogar unter dem 3W6-Label, ich glaube auf eurem Kanal. Die könnt ihr euch angucken, da spiele ich auch mit. Das sind 10 Runden und da haben wir eine komplette Season gespielt. Und ich war, glaube ich, bei 4 oder 5 von den Dingern dabei, inklusive am Ende bei dem großen Pay-Per-View, was wir dann gespielt haben, wo die ganzen Storylines zusammengelaufen sind. Und das hat mega Spaß gemacht. Ich habe selten so cool Kämpfe, in Anführungszeichen, gespielt, die kooperativ sind, weil man will nicht der Beste sein und würfeln und gewinnen gegen den anderen, sondern du willst den besten Move zeigen, der für die Story am coolsten ist. Also wenn es halt cool ist, dass du aus dem Ring rausfliegst, dann fliegst halt aus dem Ring raus. Ob der andere gut gewürfelt hat oder peng, wenn du aus dem Ring rausfliegst und dabei zufällig, keine Ahnung, die Managerin des gegnerischen Wrestlers triffst, dann ist das eine coole Aktion und dann wird das genau so gespielt. Ist mega. Muss man einmal gemacht haben. Funktioniert völlig anders als andere Rollenspiele, aber macht super viel Spaß.
War für mich auch tatsächlich der Punkt, wo ich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, wie PBTA geht, weil das habe ich früher nie hinbekommen. Und dann habe ich das erste Mal bei Markus das auch gespielt, allerdings nicht in der Kampagne, sondern so eine Einzelrunde. Und habe dann, als das später dann rauskam, habe ich mir das nochmal vorgenommen und habe das bei mehreren Gelegenheiten auch geleitet. Das Faszinierende daran ist tatsächlich, man weiß nie, was passiert, weil das Ganze kann vollkommen eskalieren in jede beliebige Richtung. Ich erinnere mich da noch dran, ich hatte einen Spieler, der hatte den Jobber genommen, der also immer verliert, und hat den dann innerhalb dieser einen Sendung, die wir gespielt haben, zum absoluten Publikumsliebling avancieren lassen und hat am Ende dann den Champion der Liga herausgefordert. Und das war damals Dieter the Destroyer, der dann in der nächsten Runde im Bierkasten-Deathmatch angetreten wäre. Aber war halt eine Convention-Runde, haben wir nie gespielt.
Hat er wenigstens spektakulär verloren gegen den Champion?
Wir haben es ja nicht gespielt.
Ach so, schade. Ah, schade.
Das war wirklich das Ende der Sendung. Der hatte überhaupt keine Chance eigentlich von Anfang an, hat aber das Ganze so gut wirklich über die Sendung hinweg verkauft, dass er am Ende wirklich absolut oben war, was die Zuschauergunst anging. Und das hat dann eben der Spieler damals ausgenutzt und hat eben gesagt, so, und in der nächsten Sendung fordere ich dich zum Bierkasten-Deathmatch heraus, weil das war also das, was er sich dann ausgedacht hat. Ich habe dann in einer anderen Runde ein Bierkasten-Deathmatch gespielt, aber das war mit anderen Leuten. Also ich habe ihm das geklaut, gebe ich ganz offen zu. Und das hat super Spaß gemacht. Und es war eben überhaupt nicht vorauszuberechnen. Das fand ich eigentlich das wirklich Hervorragende an diesem Spiel.
Falls jetzt zufällig der Tim, der Chef von meiner Liga GAW, zuhört oder eben der Krishan, der Chef von der Ivy Liga, bitte macht doch beim nächsten Event ein Bierkasten-Deathmatch. Das klingt einfach viel zu cool. Die Welt muss das sehen.
Aber nur wenn du Schiedsrichter bist.
Unbedingt. Also jetzt, wo ich meine Schiedsrichterkarriere gestartet habe. Ja, Schiedsrichter ist doch eigentlich sogar ein richtig gutes Thema. Also klar, ich habe schon verstanden, man kann WrestlerInnen spielen, aber so eine Wrestling-Geschichte wird ja auch von anderen Personen erzählt. Vom Schiedsrichter, von dem General Manager, von dem Valets, also den Begleitungen, die dann vielleicht von außen ein bisschen eingreifen. Wird das denn auch abgebildet durch das Spiel?
Ja, auf unterschiedliche Weise. Also tatsächlich, der Ref ist keine Figur, die von Spielenden übernommen wird, außer du hast halt so einen Special Guest Ref, ja, also so wie, was sehe ich, es immer mal wieder vorkommt, mein bester Freund, der Wrestler ist, wird jetzt Special Ref, um mich zu bevorteilen im Ring. Wenn du den Kommentar ansprichst, das ist eine wichtige Rolle im Spiel, die immer von einem Spielenden übernommen wird, der gerade nicht dran ist, gerade nicht im Ring ist, ja. Also man verbringt tatsächlich relativ viel Zeit in diesem Spiel, weil es auch durchaus gut funktioniert für viele Spieler, anderen dabei zuzuschauen, wie sie gerade ein Match haben. Aber eine Person kann auch diese Rolle übernehmen und gemeinsam mit der Spielleitung kommentieren und hat dafür dann sogar noch einen extra Move, wo du jemanden so hochjubeln kannst, dass der Wurf um eine Stufe besser ist, als er tatsächlich war. Den Manager kannst du als Gimmick tatsächlich spielen. Also du kannst eine nicht kämpfende Rolle auch übernehmen und Die anderen Figuren der Promotion sind normalerweise NSCs. Patrick, hast du nicht einen Manager gespielt?
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe eine Managerin gespielt. Hat wahnsinnig gut funktioniert. Man kann die ganze Zeit um den Ring rumhüpfen und Unfug treiben und es funktioniert unfassbar gut.
Ja. Die Rolle eines Managers vielleicht für diejenigen, die nicht so im Wrestling drin ist, ist ja meistens so, dass das das Sprachrohr ist für einen Wrestler oder eine Wrestlerin, die vielleicht nicht so gut am Mikro ist. Das sind so Duos, die dann auftreten. Jemand ist wahnsinnig gut im Ring, wahnsinnig charismatisch. Die andere Person ist super stark am Mikro und das sind ja einige der stärksten Auftritte in der Geschichte des Wrestlings sind so Kombinationen zwischen starken Leuten im Ring und einem Manager.
Also ich werde nicht spoilern, aber in der Kampagne habe ich meine eigene Fraktion aufgebaut und unter mir vereint. Also hat echt viel Spaß gemacht. Also ist wirklich cool. Und sie sind auch mit den ganzen Moves, ist das alles so abgebildet, dass du tatsächlich auch, dadurch, dass immer abwechselnd gespielt wird, gibst du, wenn du einen Move abgibst, kannst du auch an den Manager abgeben oder die Managerin. Und die Person kann dann auch Moves durchführen, indem sie zum Beispiel Promos einspielt oder die, keine Ahnung, das Publikum anstachelt oder den Ref aus dem Ring zieht und solche Geschichten. Sind alles Sachen, die kannst du machen und das funktioniert hervorragend. Du musst nicht kämpfen.
Dann schauen wir doch mal oder hören besser gesagt, wie das denn mit Schiedsrichtern und General Managers und so weiter im echten Leben funktioniert, wie die da in die Geschichte eingreifen. Und deswegen, Interview.
Also ein guter Referee ist schwer zu finden, gibt es wirklich nicht viele in Deutschland und man muss auf jeden Fall schon Erfahrung und Training mitbringen. Ansonsten wird's ganz schnell gefährlich für einen selber und auch für die Wrestler im Ring.
Arbeiten denn Referees und auch General Manager schon vor dem Kampf sozusagen mit dem Autorenteam und den WrestlerInnen zusammen? Oder werden die quasi ins kalte Wasser geworfen, wie wird gesagt, die Story für das Match ist so und so und jetzt geh mal raus und mach das?
Also der Ablauf ist in den allermeisten Fällen so, dass das Office einer Liga, die Chefs haben eine Vorgabe, wo es storymäßig hingehen soll, wie die Charaktere präsentiert werden sollen. Die kommunizieren das an die Wrestler, die das Match planen. Und in den allermeisten Fällen ist es dann auch so, dass die Wrestler das dem jeweiligen Referee von dem Match weitergeben, damit alle, die sich zur gleichen Zeit im Ring finden, auch die Geschichte stringent und logisch erzählen können. Das ist dann normale Fortgang. Es gibt auch Ligen, wo bei den Besprechungen, wo jedes Match einzeln vom Promoter besprochen wird und da auch die Referees dabei sind bei jedem einzelnen Match. Aber gängig ist so, das ist eure Vorgabe, die Wrestler planen das Match und der Referee wird dann eingeweiht, auf was er achten muss.
Und wie arbeiten die denn dann alle im Ring zusammen, damit die Geschichte vorangeht? Also beispielsweise, wo er weiß, der Referee, wann er mal wegschauen muss, wenn du wieder den Klappstuhl rausholst oder wann er mal wieder umgerammelt wird.
Das ist auch sehr unterschiedlich. Ähnlich wie beim Wrestling an sich. Es gibt Wrestler, die gehen gänzlich, ohne vorher was zu callen, in den Ring und wissen nur im Endeffekt, wie das Match ausgehen soll und können das dann on the fly, wie es so schön heißt, einfach durchziehen. Und das gilt für Referees genauso. Also viele werden vorher schon instruiert von den Wrestlern, okay, an dem und dem Punkt bitte so und so reagieren. Also ich war ja auch eine ganze Weile Referee und man kennt so nach einer langen Zeit im Business die Standardsituation und weiß, wie man sich dann zu verhalten hat. Also so eine ganz simple Vorgabe ist zum Beispiel bei Tag-Team-Matches, wenn der Heel-Tag-Team-Partner draußen dich ablenken will, lass dich ablenken. Das ist einfach das, was die Referees wissen und dann auch wirklich spontan auf sowas reagieren können.
Du warst ja nun schon zweimal sogar bei uns im Podcast. Beim zweiten Mal hast du erklärt, beim Thema Bösewichte, dass es so bestimmte Skillsets gibt, bereits auch vor dem Match und in dem Match, um quasi den Leuten beizubringen, dass du jetzt der Böse bist. Also es gibt verschiedene Aspekte, um das Publikum so zu lenken emotional. Gibt es das denn auch für Schiedsrichter, dass die quasi das Publikum auf bestimmte Situationen lenken können?
Das gibt's absolut. Das das ist genau das, was ich meine mit die Geschichte miterzählen. Riesenbump vom dritten Seil, der spektakulär aussieht, ohne Referee-Reaktion, weil der durch die Erschütterung in die Luft gehoben wird und hochspringt oder die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder sofort hingeht und überprüft, ob alle noch am Leben sind. das sind alles, also es hat zwei Seiten. Das ist zum einen die reale Reaktion. Also man darf als Referee mitfiebern, solange die Stimmung und die Mimik und der Körpersprache halt kongruent mit dem jeweiligen Match ist. Es gibt ein Set an typischen Ref-Gestiken, Mimiken, die man halt auch durch so gelerntes Sehen, durch das, was man im Fernsehen gesehen hat, halt kennt, die auch immer wieder genommen werden. Aber Hauptsache ist wirklich, dass man über den Ref dem Publikum nochmal verstärken kann, was es die Reaktion sein soll. Dementsprechend auch die Gut-Böse-Verteilung. Je mehr, dass der Referee den Bösen schimpft und ermahnt und beim Guten vielleicht ein bisschen so tut, als wisse er schon, dass der sich ja eigentlich an die Regeln hält, umso mehr lässt sich das auch ans Publikum transportieren und umso mehr können auch die Reaktionen hervorgerufen werden, die gewünscht sind für den Vorteil des Matches.
Gerade bei Wrestling gibt es ja dieses sogenannte Kayfabe, also dass man das Geschehen als echt verkauft. Und zusätzlich haben ja nicht nur die WrestlerInnen, sondern auch die Schiedsrichter so eine Art Gimmick, quasi ein Image. Zum Beispiel, wenn die Josie heißt sie, glaube ich, ne? Wenn die Josie reinkommt, dann wissen alle schon, es gibt wieder Stress mit Heinrich Zond. Welchen Einfluss hat das denn auf den Job des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin?
Also, da ist Josie ein ganz gutes Beispiel, weil Josie ist ein absolutes Naturtalent, was als Referee. Unglaublich, die kann schimpfen, die kann, die macht ihren Job so, also den normalen Referee-Job toll, die transportiert alles mit im Match, weiß immer, wo sie zu stehen hat, das ganze Positioning passt. Und es ist nicht so, dass sie wahnsinnig lange dafür trainiert hätte, sondern die ist einfach ein Naturtalent, das ist irre. Und wenn man jetzt jemanden wie Josie hat, das hatte ich jetzt zuletzt bei unserer letzten Show in Hünfeld gegen Mark Empire, wir haben das Match gecallt, wir haben sie dann kurz mal reingeguckt, okay Josie, am Ende sieht es so und so und so aus, ja, okay, passt, mach mal, und da kannst du dich einfach drauf verlassen. Es gibt auch natürlich Referees, gerade am Anfang, dem muss man schon wirklich haarklein erklären. Und dann ist es natürlich auch ärgerlich, wenn was nicht so läuft, wie man es gerne hätte als Wrestler. Das ist halt immer das, wenn der oder die Referee sich unterschiedlich zu der Geschichte verhält, die wir eigentlich transportieren wollen. Bei Josie kein Problem, aber gibt andere, die haben da ihre Problemchen. Und die allerschlimmsten sind die, die als Referee die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen, weil das ist das Gegenteil von dem Job als Referee.
Da passt gleich meine Folgefrage. Wie viel Freiheiten haben denn die Referees, um Entscheidungen zu treffen? Auch vielleicht Sachen, die nicht im Drehbuch stehen.
Bei der WWE, man sich falsch positioniert zum Beispiel und etwas Unfaires tut, was einer Disqualifikation würdig war, sind die Referees bei der WWE angehalten, zu disqualifizieren. Auch wenn das nicht der vorgesehene Matchausgang war, weil dann haben es einfach gesagt die Wrestler verbotscht. Auch hierzulande, wenn man einen richtigen Profi als Referee hat und man haut einen Tiefschlag und stellt sich so hin, dass der Referee es aber sieht, dann disqualifiziert er. Oder ähnlich, typischer Fall, das bei uns auch schon gegeben. Das Finish ist gecalled. Der Referee weiß, er soll da bis nach dem und dem Ausgang bis drei durchzählen, aber eine Schulter ist nicht richtig am Boden. Wenn ich da als Ref im Ring wäre, drauf geschissen, nö, ich sage, meine Credibility als Ref lasse ich mir nicht nehmen, weil jeder sieht die Schulter, ist in der Luft und ich zähle bis drei durch. Das ist ja, also Kayfabe ist ja tot, keiner macht es mehr, aber nichtsdestoweniger, in einem Theaterstück, wenn was schief geht, muss man ja auch improvisieren, um das ganze, also die ganze Geschichte, die ganze Welt, die eine Performance erstellt und erwachen lässt, auch aufrecht zu erhalten. Und das ist so die moderne Auslegung von Kayfabe, wenn man so will. Bleibt dabei, dass das, was wir darstellen, auch wenn es eine Darstellung ist, der Realität entsprechen muss. Und dementsprechend kann auch der Referee wirklich real anders entscheiden. Und ich meine, wenn er mit Profis im Ring ist, das ist kein Problem. Dann machen die noch ein Ding mehr und dann geht der Pin durch. Überhaupt kein Thema.
Dann die letzte Frage. Und wie wird man denn eigentlich Wrestling-Referee?
Also, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da gibt es zwei mögliche Wege, wie es in der Regel passiert. Und zwar ist es zum einen, wie es in meinem Fall war, weil ich hatte ja auch schon mit Wrestling aufgehört, Ex-Wrestler, die allerdings sich nicht vom Business verabschieden wollen und dann halt den Referee machen, gibt's häufig. Oder die andere Variante, Wrestling-Schüler, die bemerken, dass der Wrestling-Sport an sich zu hart für sie ist, aber trotzdem gerne im Ring performen möchten, die dann halt sich für den Referee entscheiden. Und also jetzt in unserem Fall heute und im Fall von unserem neuen Referee bei Ivy, dem Flo, gab es auch Leute, die, das ist allerdings wirklich bislang nicht untergekommen, das ist neu. Also ein paar gibt es, die wirklich nur Referee sein wollten. Und hier zum Beispiel Ben Bösler. Ben Bösler ist einer der besten deutschen Referees bei Weitem. Also mir fällt kein besserer ein, um ehrlich zu sein. Der trainiert ganz normal Wrestling-Sport mit. Aber hat sich entschieden, nö, auf die Fresse geben lassen wir nicht die ganze Zeit. Ich mache Referee. Und ich habe auch von, zum Beispiel von Strauß, unserem DevRef, habe ich auch schon gehört, eigentlich ist Referee sogar die bessere Nummer, weil da hast du ja pro Show dann 2 bis 3 Auftritte oder sogar 4, je nachdem, wie viele Referees da sind. Und das Rest hast du nur einen. Also eigentlich der bessere Job und man muss sich nicht seinen Körper dafür komplett zerlegen. Also ich verstehe schon, dass man sich auch für den Referee entscheidet.
Sehr cool, dankeschön. Zurück ins Studio.
Ja, ist ja ein interessantes Interview gewesen. Sag mal, du warst doch da auch mit bei, ne? War das die Schule, wo du das erste Mal warst oder das zweite Mal?
Genau, das war die Schule, wo ich das erste Mal war.
Das erste Mal, genau. Dann beschreib doch mal, wie hast du das wahrgenommen, wenn ich mir das so angehört habe? Wie war der Vibe in so einer Schule? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Testosteron geschwängert oder sind das alles monstertrinkende Leute, die sich da gegenseitig einfach nur lieb haben und dann liebevoll auf den Boden schmeißen?
Das kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, in welche Schule du gehst. Die Ivy-Schule, würde ich sagen, ist schon im süddeutschen Raum so eine von den, in Anführungszeichen, Elite-Schulen. Da war das alles so ein bisschen professioneller, trotzdem freundlich und kameradschaftlich, aber halt trotzdem ein bisschen, das war schon ernst. Da ging es schon um Leistung zu bringen. In der Liga, wo ich jetzt bin, bei GAW, da geht es natürlich auch darum, Leistung zu bringen. Klar, man macht das ja jetzt nicht komplett zum Spaß, aber es ist schon wirklich sehr familiär. Das ist wirklich so, als ob da Kumpels abhängen und gemeinsam den großen Traum verfolgen, die beste Liga der Welt zu basteln. Das ist wie zwischen uns beiden quasi. Ich glaube, wenn du und ich gemeinsam Wrestling trainieren würden, wir hätten genau denselben Vibe, wie wir bei der GAW den Vibe haben. Es sind da teilweise auch Leute gekommen von anderen Ligen, die da zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt tatsächlich auch Ligen, ich sage natürlich keine Namen jetzt, nicht, dass dann irgendjemand irgendwie nachts bei mir vor der Tür steht, aber es gibt tatsächlich auch Ligen, wo der Vibe halt nicht so freundschaftlich ist, sondern wo es halt wirklich noch ganz klassisch, wie man sich das so klischeehaft vorstellt, irgendwelche super ultra männlich maskulin oder weiblich ultra weiblich maskulin.
Ultra weiblich maskulin.
Person irgendwie dann auch wirklich hart aussieben, bis hin zu Mobbing und allem drum und dran. Da habe ich Sachen schon gehört, wo man denkt, das ist vielleicht, weiß ich nicht, vor 40 Jahren oder so gewesen, aber es ist jetzt noch ganz aktuell. Und ich meine, auch Wrestling hatte seine eigenen MeToo-Momente. Also es gibt auch Wrestling-Schulen, die halt nicht so positiv, freundschaftlich, fröhlich sind. Aber wie gesagt, da wo ich war, bei Ivy, bei meinem ersten Mal, da wo ich jetzt bin, bei GAW, tippitoppi, gibt's nichts zu meckern.
Aber du bist ja nur Schiri, oder? Also Schiri in Ausbildung.
Genau, ich mache das alles für den Schiri-Job und einfach, um wenigstens ein bisschen mal mich körperlich zu bewegen. Aber ich mache schon quasi die normalen Sachen mit, allein schon, um zu wissen, wie das ist und auch so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wo muss ich stehen, damit ich den Leuten nicht im Weg rumstehe. Ich hatte dir, glaube ich, von meinem ersten Kampf, den ich geleitet habe, beispielsweise das Video mal zugeschickt.
Ja, du standst immer im Weg.
Ja, genau. Damit das sozusagen nicht passiert, deswegen mache ich quasi auch das normale Training mit.
Und wenn du das mitmachst, was ist das Schwerste? Werfen oder geworfen werden?
Das Aufwärmen. Oh, das Aufwärmen, es ist so schrecklich. Es ist so super anstrengend. Und nach dem Aufwärmen, das Zweitschlimmste ist klassisches Bumpen, würde ich sagen. Also das Hinfallen, und zwar jetzt nicht, weil es irgendwie wehtut, sondern psychisch, dass du dich einfach jetzt quasi in die Luft aufspringst und auf den Rücken fällst oder so, oder auch nach vorne fällst. Der Körper wehrt sich dagegen, sowas zu machen. mittlerweile bin ich so weit, wenn wir das auf den wirklich dicken Matten machen oder so, dann geht's mittlerweile. Aber wenn ich das jetzt quasi im Ring, ich habe es auch im Ring schon probiert, ich brauche immer jemanden, der mich umtackelt, dann geht's, weil dann werde ich ja von außen quasi umgeschubst. Dann geht's. Und wie gesagt, ich habe das mittlerweile so oft geübt, dass ich auch, naja, ohne blaue Flecken meistens da rauskomme. Aber jetzt einfach aus dem Stand mich irgendwie auf den Rücken zu schmeißen oder so, ist es echt schwer. Das ist viel schlimmer, als irgendwie jemanden werfen oder geworfen zu werden, weil dann macht's jemand anderes und du bist quasi nicht schuld und musst nicht dein eigenes Gehirn überlisten.
Spannend.
Ich war letztes Wochenende bei einer Show von PWÖ, Pro Wrestling Österreich. Habe ich den krassesten Ref-Bump aller Zeiten gesehen, war richtig begeistert. Der hat also mit voller Wucht einen Dropkick gefressen, ist gegen die Ringecke geflogen. Da kam nachher ein kleines Kind und wollte ihn wieder wachrütteln, was war so schockiert, dass oh, der Schiri gelegen ist. Aber es hat sehr gut ausgeschaut. Also wenn du dorthin kommst, Respekt.
Herausforderung angenommen und ich spoilere jetzt mal für die drei Leute, die irgendwie hier die Überschneidung haben zwischen GAW und dem Trash Talk. Eventuell ist es schon in Planung, auch mal einen Dropkick zu fressen. Wir haben es zumindest schon mal geübt. Und wie gesagt, auf den weichen, dicken Trainingsmatten war das gar nicht schlimm tatsächlich.
Da wäre ich sowas von außen vor. Nee.
Echt? Willst du nicht gegen Philipp kämpfen?
Nee.
Was müssen wir dir bieten, damit du mit ihm in den Ring steigst?
Sagen wir es doch mal so, ich bin ein alter Mann und als alter Mann würde ich jetzt garantiert nicht mehr irgendwie in den Ring steigen und mich da umwerfen lassen oder sonst irgendwas, weil ich stelle mir das in meinem Fall wirklich so vor, da ich so ein richtiger Körperklaus bin, ich hätte wahrscheinlich innerhalb der ersten Minute mir den Rücken entweder verbogen oder direkt gebrochen.
Deswegen bist du ja darauf angewiesen, dass das Gegenüber sellt. Du gibst ihm halt einfach Chops und der fällt halt irgendwann um.
Okay, das heißt, das nächste Mal, wenn ich den Philipp treffe, dann gehe ich einfach auf ihn zu. Ah, Philipp!
Habe ich mir auch schon vorgenommen. Das nächste Mal kriegt er einen Clothesline und mal gucken, was er kann.
Ja, genau. Und dann stehst du so davor. Philipp? Hat das wehgetan jetzt?
Das war aber kein überzeugender Bump. Das müssen wir nochmal üben.
Ich glaube tatsächlich, das ist auch relativ schwer für mich, zumindest als Linkshänder. Eigentlich alle von den Wrestling-Moves sind ja in Anführungszeichen genormt. Die haben quasi fast schon eine DIN-Norm. Weil natürlich, du musst wissen, was der andere macht. Du musst genau wissen, was der andere macht. Und im Prinzip in der Schule A lernst du Wrestling. Du gehst in Schule B oder hast einen Auftritt im Land C. Und trotzdem, wenn der dir sagt, ich mache jetzt das und das, weißt du, wie du reagieren musst. Und ich habe das Gefühl, die ganzen Moves sind alle gemacht für Rechtshänder. Bei so ganz simplen Sachen wie zum Beispiel, was du am Anfang immer machst, ist ins Seil laufen. Also quasi dir die Energie zu holen beim Zurückfedern aus den Seilen, was gar nicht so schlimm ist, wie alle sagen. Oder ich habe es nicht richtig gemacht von der Geschwindigkeit her, aber ich fand es nicht so schlimm. Aber die richtige Anzahl an Schritten zu haben, dass ich nicht irgendwie kurz vorm Seil stolpere beim Drehen und mir das Genick breche, das war tatsächlich schwer.
Das stelle ich mir echt schwer vor.
Also ich muss sagen, ich bewundere alle Wrestler durch die Bank weg. Egal, ob es jetzt in den großen Ligen ist, ob es in den kleinen Ligen ist. Die Art und Weise, wie diese Leute sich durch den Ring bewegen und ja, mir oft genug ja wirklich verkaufen, ich habe diesen, meinen Gegner oder meine Gegnerin, habe ich jetzt so dermaßen zu Boden geknüppelt oder mich da vom obersten Ringseil draufgeworfen oder was auch immer. Und in den meisten Fällen sieht das eben tatsächlich so echt aus, dass ich mir denke, wow, das ist einfach sehr gut gemacht. Natürlich gibt's Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen finde ich das wirklich absolut faszinierend, wie die diesen Tanz miteinander ausführen, das finde ich unglaublich.
Ja, voll. Ich wollte noch was sagen, weil du vorher erwähnt hast, diese Bibliothek an Wrestling-Moves, die ja auch Namen haben, wo Wrestling-Fans, die sehr problemlos eben Namen wie Chop oder Powerbomb oder Dropkick oder ganz, ganz viele, die weniger bekannt sind, austauschen. Und da haben viele Sorgen, wenn sie das Spiel spielen, dass sie dann diese Namen nicht kennen und nicht wissen, was für Moves sie machen sollen und so weiter. Das ist nur, finde ich jetzt nur teilweise berechtigt, weil erstens mal hast du fast in jeder Runde einen Wrestling-Fan sitzen, der dir dann so ein bisschen was stecken kann. Es gibt auch Spielmaterial mit Illustrationen, wo du sagst, ah, das könnte ich machen. Das andere ist, du kannst einfach nur beschreiben, weil der Kampf ja sehr storymäßig ist und du würfest nicht auf Powerbomb, das ist keine Sportsimulation, es ist wirklich nur eine Simulation des Geschichtenerzählens durch Kampf im Ring. Du bist sehr frei in der Beschreibung dessen, was du tust mit deinem Gegenüber. Und wenn du diese Freiheit ausnützt und dir vorstellst, ich bin ein Mega-Athlet oder eine Athletin und ich kann hier die wilden Flickflacks machen und was auch immer, dann ist es mir oft schon passiert, dass absolute Wrestling-Noobs Dinge beschrieben haben, wo sie spontan gesagt haben, ah, ich mache das und das. Und ich habe gesagt, ah ja, das ist ein Reverse Dropkick oder was auch immer. Nein, das habe ich jetzt, glaube ich, erfunden. Das gibt's nicht wirklich. Egal. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ich hatte tatsächlich den Fall, dass ich einen Noob, der wirklich laut eigener Aussage nichts wusste, hat mir also dann einen Move beschrieben, der sehr einem Canadian Destroyer ähnelte. Das heißt, der hat sich im Endeffekt, sagte er, ja, ich springe auf dessen Schulter und werfe mich nach hinten und dann rolle ich den durch und dann knallt er mit dem Kopf auf den Boden. Und ich so, Alter. Der hat sich da voll drauf eingelassen und innerhalb kürzester Zeit hatte der wirklich die abstrusesten und wildesten Moves dann drauf. Er hatte keine Ahnung, wie die hießen oder wie man die nennen konnte, aber er hat das mit voller Begeisterung durchgezogen.
Viele Sachen kann man sich auch herleiten. Also, ich springe hoch und treffe ihn mit beiden Beinen. Also, da hast du halt einen Dropkick beschrieben.
Genau.
Ich stelle mich aufs oberste Ringseil und springe von oben flach auf ihn drauf. Ja, ist halt ein Frog Splash. Okay. Ja, du kennst den Namen nicht, aber du weißt grob, wie das aussieht. Also, es ist jetzt nicht Rocket Science, was man da macht. Das sind halt einfach irgendwelche, ich springe so, dass es cool aussieht und dann treffe ich ihn.
Was ich an diesem sehr dicken und auch coolen und farbigen Regelwerk sehr cool finde, ist, dass es halt nicht nur um die Wrestling-Kämpfe an sich geht, sondern auch so ein bisschen um die Promotions, dass man seine eigene Promotion gründen kann mit allem drum und dran. Willst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es gibt im Buch jede Menge Promotions, die du einfach nehmen kannst und durchspielen. Es gibt aber auch Promotion-Erschaffungsregeln. Eine Promotion ist eine Liga, ne? Und eine Liga ist ein Unternehmen. Und was du machst, um eine Liga zu erschaffen, ist, du definierst so Hürden und Stützen. Also was kann die Liga gut und was sind so ihre Probleme oder was sind ihre Vorteile, was sind ihre Nachteile? Hat sie zum Beispiel viel oder wenig Geld? Hat sie viel oder wenig Publikum? Ist sie national? Ist sie international? Ist sie lokal? Hat sie eine eigene Halle zum Beispiel? Hat sie Schulden? Und das ist mal eine gute Ausgangssituation für eine Kampagne. Und dann machst du natürlich ein paar NSCs, also zum Beispiel den General Manager, den du vorher beschrieben hast, vielleicht den echten General Manager, dem die Liga tatsächlich gehört und eine Managerin, die vor der Kamera die General Managerin spielt. Du machst einige NSC oder Nicht-Spieler-Wrestler, ja, um dort auch Gegnerinnen und Gegner für die Spielenden zu erschaffen und dort auch nochmal mehr Drama zu schaffen. Und eine Ausgangssituation, einfach eine Grundidee. Also bei der Kampagne, in der Patrick mitgespielt hat, war die Geschichte einfach so, dass ich gesagt habe, ja, das ist 3v6, also machen wir die 3D-Liga irgendwie. Ja, und haben wir gedacht, ah, sehr cool, ja, vielleicht ist es dann in den 90ern und sie filmen das Ganze in 3D und verkaufen 3D-Brillen für ihre VHS-Kassetten oder so. Und das war mal die Grundidee.
Das war so stupid.
Also richtig. Und so eine dumme Grundidee brauchst du meistens, um dann etwas Großartiges draus zu machen.
Und auch da habe ich nochmal zum Thema Ligen und Promotions, vom Wachstum von Promotions, Aufbau von Promotions, auch da habe ich nochmal den Krishan gefragt und deswegen ein letztes Mal Interview. Ich habe mir wieder mal den Ivy-Liga-Chef Krishan rangeholt. Wir fangen vielleicht mal ganz von vorne an. Wie klein ist denn Ivy gestartet?
mikroskopisch, wenn man so will. Die ursprüngliche Idee bei Ivy war ja, also es war Corona. Wir waren alle, die bei Ivy gestartet sind, vorher bei NEW, bei Alex Wright. Mittlerweile kann man das offen kommunizieren, weil dass Alex einfach danach nicht mehr in die Pötte gekommen ist. Hat lange gedauert. Mittlerweile macht er wieder alle 2 Jahre eine Show, aber hat uns damals nicht gereicht, weil wir haben im Training uns den Arsch aufgerissen und dann war plötzlich diese monatliche Auftrittsmöglichkeit verschwunden. Und dann haben wir gesagt, ach komm, lass mal selber was machen. Ganz easy, ganz klein, jetzt nur nicht irgendwie zur Ausstrahlung gedacht, ein paar Hausshows im Jahr, wo man mit Freunden ein bisschen abcatcht und wenn ein paar Leute kommen, ist auch schön. Das war die Idee. Ja, dann haben wir einen Verein gegründet damals und plötzlich kamen die Leute alle zu uns gerannt, weil dieser Leerlauf nach Corona, der hat alle betroffen und alle fanden scheiße. Und dann sind Videoleute, Grafiker, also Tobi Kühnlein zum Beispiel, Wrestler sowieso und alle haben sich dann bei uns gemeldet, hey, lass machen, ich mach Video, ich mach Grafik, ich mach Ding. Und dann hatten wir das erste Event damals im Final dann im März 22 und das war da schon vollkommen aus allen Nähten geplatzt, vollkommen explodiert. Proppenvolles Musikum in Amberg, das ist also die Geburtsstätte von Ivy und Fernsehen da gewesen, Radio da gewesen, Zeitung da gewesen. Wir hatten Aufnahme, wo der Papa von Fast Time Mudo uns eine riesige Videoanlage gestellt hat, wo uns alles aufgenommen hat. Wir das dann komplett zusammenschneiden und auf YouTube bringen konnten. Wir hatten Carsten Schäfer damals als Kommentator da, als Ringsprecher und Kommentator sogar. Gut, der ist mittlerweile alles andere unumstritten, aber die ehemalige WWE-Koryphäe war bei unserem ersten Event dabei. Coole Geschichte. Und auch was sich da dann schon zum ersten Event angekündigt hat an Wrestlern. Also wir hatten Robert Dreisler war da, Dave Davis war nochmal im Ring für uns, Hector Fastheim Mude sowieso, die Creme de la Creme der deutschen Wrestlings ist da eingeritten für diese neu entstandene Liga, die eigentlich in der Sporthalle hier und da mal so eine Spaßveranstaltung sein sollte. Ja, und dann ging es weiter. 3 Jahre später sind wir, und das ist jetzt nicht für alle Promoter, die das vielleicht draußen hören, die sich dann gleich wieder aufregen, das ist nichts, was ich sage. Das hat tatsächlich Dave Davis gesagt. So sind wir mittlerweile in Deutschland die drittgrößte Promotion, die es im Wrestling gibt. Also ja, da haben wir selber nicht damit gerechnet.
Und bei dieser ganzen Expansion gab es da sowas wie, ich muss mal sagen, in Anführungszeichen Wachstumsschmerzen, als ihr größer geworden seid? Also ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass es vielleicht Probleme gibt, wenn verschiedene Ligen im gleichen Markt bespielen. Ihr hattet ja auch jetzt schon ein Event dieses Jahr zum Beispiel, was abgesagt werden musste.
Ja, es gibt es sehr viel. Das Problem ist wirklich, der Markt im Wrestling, im deutschen Wrestling ist momentan vollkommen gesättigt. Und nächstes Jahr, also gerade in Bayern, das ist irre. Wir haben ab nächstem Jahr dann, glaube ich, 9 Ligen in Bayern. Nur in Bayern. Wenn die alle auch nur 3-mal im Jahr veranstalten, wird das langsam eng. Und es kommt dann The Noob Wrestling dazu, es kommt dann Southern Zone Wrestling dazu und German Alliance in Erlangen ist richtig am Hochkochen. Viele Promoter haben da ihre gewaltigen Probleme damit und reagieren damit Frust und Ärger darüber. Bei uns war ja von Anfang an die Vorgabe, wir wollen aber keinen Ärger, wir wollen nur mal zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch gerade in der Größenordnung, wo wir jetzt sind, im bayerischen Wrestling und im deutschen auch, einfach mehr zusammenlegen, einfach mehr zusammen veranstalten und nicht gegeneinander. Das wäre die Logik, aber lassen sich nicht alle davon überzeugen. Und so haben wir öfters mal auf den Deckel bekommen, wie wir es uns denn erlauben können, plötzlich hier so viel zu veranstalten, die Spots wegzuschnappen und so. Und wir sagen einfach nur, hey, wenn euch das Probleme bereitet, dann lasst das zusammen machen. Und diese Ansage nimmt dann meistens den Leuten den Wind aus den Segeln. Und viele lassen sich darauf ein. Wir veranstalten nächstes Jahr mit Fury und kann es auch schon mal exklusiv hier im Podcast erzählen. Das Jahr drauf werden wir zusammen mit Catch for Glory veranstalten. Sind nächstes Jahr auch wieder mit der WXW zusammen. Kooperieren ist dann auch mit GAW. Also an vielen, vielen Fronten läuft's gut und wir wollen alle an einem Strang ziehen. Ja, an zwei Fronten läuft's nicht so gut, aber da müssen sich die Leute halt dann selber drüber Gedanken machen, warum sie sich gegen Kooperation und für ich will aber der Größte alleine sein entschieden haben. Ja.
Da hast du fast schon jetzt eine Frage beantwortet, die eigentlich ganz zum Schluss kommen sollte, aber ich stelle sie trotzdem. Sind Partnerschaften denn so ein Mittel, um mit einer größeren wirtschaftlichen und organisatorischen Sicherheit ein, in deinem Moment Anführungszeichen, Groß-Event oder eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Und ich meine nicht jetzt nur unter anderem Liga-Crossover, was du gerade beschrieben hast, sondern auch zum Beispiel Partnerschaften mit szenefremden Firmen, wie letztes Jahr, mit dem John Sinclair-Romanen hattet ihr den Crossover.
Also diese Kooperationen zwischen Ligen und zwischen Ligen und anderen eigentlich themenfremden Sachen sind eigentlich die einzige Möglichkeit, diesen satten Markt überhaupt im Spiel zu halten, wie wir es haben wollen. Anders geht's gar nicht. Wenn jedes Wochenende, was mittlerweile der Fall ist, in ganz Deutschland 5 oder 6 Wrestling-Veranstaltungen passieren, man geht von deutschen Wrestling-Fans, die wirklich auf Shows gehen, geht man von maximal 5.000 ganz Deutschland aus. Ich meine, es gibt zwar 300.000 wirklich aktive Wrestling-Fans in Deutschland, aber so von den deutschen Indies, das sind ein paar Tausend. Und die lockst du nur noch hinterm Ofen vor, wenn du solche Kooperationen wie zum Beispiel mit John Sinclair hast. Das haben wir so deutlich gemerkt, dass dann halt auch wirklich mal welche von außerhalb, die nicht standardmäßig auf Indie-Shows gehen in Deutschland, einfach auch mal da waren und die fanden es auch geil und sind dann irgendwie Fans geworden zu teilen. Das war wirklich richtig, richtig viel wert und wir hoffen, da kommt noch deutlich mehr. Also wir haben jetzt dann Comic-Con, was für uns ein Riesending ist, weil wir da auch die Möglichkeit haben, an ein Publikum, also Publikum anzusprechen, das sonst mit Wrestling vielleicht nichts zu tun hat, sich schon interessiert, aber ansonsten jetzt nicht Geld für eine Show zahlen würde. Die zu überzeugen, dass es sich vielleicht doch lohnt, die 30 Euro für ein Ticket auszugeben.
Und um quasi die Fans zu behalten oder natürlich neue Fans dazu zu gewinnen, muss man da immer mehr quasi in Anführungszeichen investieren? Und ich meine einmal natürlich, dass du vielleicht immer teurere Stars, sagen wir, aus den USA einfliegst, aber zum Beispiel auch immer extremere Matcharten anbietest oder jetzt, ihr veranstaltet ja im Februar so ein, oder im März so ein Groß-Event über 3 Tage, glaube ich, sind sogar.
Ja, das Emerald Festival. Das ist ein riesen Risikofaktor und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also klar, es bringt schon, also sagen wir so, es bringt schon was, natürlich Stars ranzuholen. Aber bei Stars reden wir dann von Ex-WWE-Lern, Amerikanern. Das sind die wirklich Leute ziehen. Es ist eine recht traurige Wahrheit, die Wrestler immer nicht hören wollen und Promoter meistens auch nicht, aber es gibt in Deutschland niemanden, der als Wrestler zieht. Es gibt keinen Draw. Existiert nicht. Weil man, egal wie groß der Name in Deutschland ist, hat man im Jahr viele, viele Möglichkeiten, diese Prominenz an allen Ecken und Enden zu sehen. Also wenn du nicht wirklich jemanden hast, der sonst einfach nicht hier greifbar ist in Deutschland, dann ist es kein Draw. Und trotzdem rufen die allerdings zu rechter Weise, weil man im Wrestling halt mit Risiko, mit Verletzungen, mit körperlichen Einschränkungen, mit allem leben muss, rufen die natürlich trotzdem ihre Gagen ab. Und dementsprechend muss man leider sagen, Wrestling ist sehr weit von normaler freier Marktwirtschaft entfernt. Deswegen die Investitionen, ja, die steigen, allerdings müssen sie eher steigen in Richtung Mainstream-Fähigkeit, als was dann wirklich Gagen angeht und einfach Leuten immer mehr Geld bezahlen. Weil das wird sich nicht gegenrechnen mit dem Zuspruch vom Publikum, das dann Tickets kauft.
Und eine letzte Frage. Bei allem Wachstum, wie behaltet ihr quasi noch so das Balancing zwischen, ihr wollt schon größer werden und wachsen und besser werden, aber ihr habt auch, sagen wir mal, die Fans der ersten Stunde, die sagen, früher war alles besser, wir wollen so, wie wir am Anfang haben, da hat die Bratwurst noch 50 Cent gekostet oder nur eine D-Mark. Und jetzt ist es so ein großes Event mit 300 Leuten und die Bratwurst kostet 5 Euro.
Ein bisschen Schwund ist immer. Man verliert gewisse Weggefährten und auch Fans über die Strecke. Das ist was sich nicht vermeiden lässt. Ich finde schon jeden Einzelnen schade, weil man lernt sich ja doch bei den Wrestling-Veranstaltungen immer sehr gut persönlich kennen. Wenn die dann nicht mehr kommen und oder das Produkt nicht mehr unterstützen können, das ist organisches Wachstum. Es bricht dir jemand weg und es kommen mehr dazu. Also, solange es im Endeffekt dann halt mehr sind, weil muss man mit denen, die sich nicht mehr damit anfreunden können, leider leben, weil im Grundsatz ist es halt trotzdem ein Business. Es ist bei weitem kein Business, das großen Gewinn macht. Aber es ist ein Business, weil wir wirtschaftlich arbeiten müssen. Ansonsten wird es nichts. Also ansonsten sind wir einfach pleite. Und wenn keiner mehr die Hallen und die Wrestler und alles bezahlt, dann haben wir keine Liga mehr. Und dementsprechend muss man das schon auseinanderhalten. Das ist eine Sache, die mir persönlich sowieso schwerfällt, weil ich bin sehr emotional verbunden mit dem Wrestling-Sport. Und dazu sagen, jo, wenn du keinen Bock mehr hast, aber dafür drei andere kommen, ist das die richtige Aussage im wirtschaftlichen Sinne, fällt mir aber schon schwer, weil Wrestling ist immer Emotion. Wrestling ist immer mit Herzblut dranhängen. Keiner wird wirklich reich damit, auch wenn es einige Wrestler gerne behaupten, aber ist nicht der Fall. Und dementsprechend normaler Gang der Dinge, aber solange es sich weiterentwickelt, ist es dann schon erträglich. Und viele kommen auch dann am Ende wieder zurück, auch wenn sie sich zwischendurch mal gerne beschweren.
Sehr cool und vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
Gerne.
Dann wissen wir jetzt schon mal so grob, was quasi in diesem Buch drin ist. Wie gesagt, es ist ein sehr dickes Buch. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Seiten das Grundregelwerk hat. Das wirkt ja am Anfang relativ erschlagend. Also ich glaube, du könntest wie so ein Chairshot das Ding jemanden auf den Rücken hauen und jeder würde glauben tatsächlich, er ist legit verletzt. Und deswegen frage ich einfach mal ganz doof, wie schwierig ist das denn zu spielen? Also jetzt für uns als Rollenspielende, kann ich das als absoluter Rollenspiel-Einsteiger, Einsteigerin spielen oder sollte ich zumindest schon mal so eine Ahnung haben, wie Rollenspiel funktioniert? Also ist es mehr so das billigste Dungeons & Dragons erste Generation oder ist es mehr so DSA 4.1?
Hoffentlich weder noch. Also das Buch ist dick und groß, das liegt aber auch daran, dass die deutsche Sprache so langwierig ist. Tatsächlich, es sind 300 Seiten. Aber es ist sehr, sehr viel, ich würde mal sagen, Bonusmaterial. Also es sind auch so Essays über Wrestling drin, die mir persönlich sehr geholfen haben, Wrestling noch besser zu verstehen. Aber der Regelteil ist überschaubar und es sind sehr, sehr viele, ja, das ist jetzt schon ein bisschen DSA 4-mäßig, optionale Regeln dabei. Also du wirst wahrscheinlich in deinen ersten paar Sessions nicht Regeln über das Touring und das Verteilen von Zetteln für deine Show heute Abend brauchen. Aber die sind da drin, wenn du sie haben möchtest, um das Spiel zu erweitern. Was das Spiel sehr gut macht, finde ich, ist, dass es extrem gut strukturiert ist. Das heißt, du kannst es von vorne bis hinten lesen, kriegst am Anfang im ersten Kapitel alles, was du brauchst zum Spielen. Du hast noch Spielmaterial, das du dir bei System Matters runterladen kannst mit den Moves und eben so ein paar Inspirationen für deine Wrestling-Moves. Und dann kannst du aber schon loslegen und du hast eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine erste Session beziehungsweise einen One-Shot. Das heißt, ich finde, es ist ein Spiel, das Leuten entgegenkommt, also vor allem bei den Spielenden, die gerne storyorientiert spielen. Es ist vielleicht ein bisschen eine Hürde, wenn du noch nie ein erzählorientiertes Rollenspiel gespielt hast, wenn du dir denkst, okay, das ist es aber ganz was anderes als D&D oder DSA, gibt es vielleicht eine kleine Hürde. Ich finde, wenn du diese typische Mischung hast, die ich vorher schon gesagt habe, ein paar Leute am Spiel, die von Rollenspielen eine Ahnung haben, ein paar Leute am Tisch, die von Wrestling eine Ahnung haben, dann funktioniert es eigentlich immer. Und ich habe es tatsächlich schon mit Wrestlern gespielt, die keine Ahnung von Rollenspiel hatten. Ich habe es mit Rollenspielern gespielt, die keine Ahnung von Wrestling hatten und es funktioniert beides.
Und es profitiert aber ungemein davon, wenn die kreative Leitung Ahnung hat, wie so eine Show strukturiert ist. Weil das ist zwar erklärt in dem Buch, aber es hilft halt, wenn man sowas schon mal gesehen hat. Und wenn man weiß, was passiert, wenn halt einer rauskommt, sich irgendwoher ein Mikro schnappt, und dann erzählt, dass er jetzt, keine Ahnung, die anderen zwei Wrestler rausholt und dann das Match, was eben geplant war, nicht stattfindet, sondern jetzt ein anderes Match stattfindet. Dass es solche Interaktionen gibt, wenn man das mal gesehen hat. Aber das kann man halt auf YouTube auch theoretisch machen. Wenn man keine Ahnung hat, dann guckt man sich zwei, drei Shows mal an und dann weiß man grundsätzlich, wie das funktioniert. Also ich finde, es ist sehr einsteigerfreundlich, auch wenn man keine Ahnung von Wrestling hat. Aber wie gesagt, es profitiert halt davon, wenn man Ahnung hat.
Ich glaube auch, es spricht ja nur die Leute an, die Wrestling tatsächlich kennen und nachspielen wollen. Also zumindest auf der Seite der kreativen Leitung. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der noch nie eine Wrestling-Show gesehen hat, jetzt auf einmal sagt, hey, ich habe hier World Wide Wrestling und ich möchte das jetzt spielen. Sondern der wird schon in irgendeiner Form da schon mal Berührung mit gehabt haben. Aber ich muss sagen, es gibt ja eine sehr schöne Move-Übersicht, die man eben dabei bekommt. Die ist gerade mal 3 Seiten dick. Und das ist also alles, was ich immer an Regeln am Tisch wirklich benutzt habe, weil das hat völlig ausgereicht. Die Leute können mal kurz drauf gucken, können sehen, das und das kann ich machen. Diese und jene Aktion erfordert den und den Wurf und das Ergebnis. Und damit sind die im Normalfall sehr glücklich gewesen, weil sie können eben sehr frei fabulieren und den Rest habe ich dann, wie gesagt, drumherum so ein bisschen erfunden.
Ich möchte noch dazu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre alles sehr handwavy und alles sehr powertelling-mäßig und man labert halt so ein bisschen vor sich hin. Das Spiel ist eigentlich ziemlich mechanisch. Und man muss auch schon ein bisschen diesen Loop, den dieses Spiel hat, mechanisch verstehen, um es zu kapieren. Aber es ist sehr, sehr gut erklärt. Also du musst so ein Gefühl dafür kriegen, was ist Spannung zwischen Wrestlern, wie setze ich Moves ein, um nachher das Publikum zu beeindrucken oder um neues Momentum zu kriegen. Und diesen Loop, ich setze Moves ein, um in Matches reinzukommen, dort setze ich Momentum ein, um zu gewinnen, um dann das Publikum zu begeistern, um weiterzukommen in dem Spiel. Das Spiel hat so quasi ein Belohnungssystem, wie die meisten Rollenspiele, aber es funktioniert halt ein bisschen anders als typische Experience Points. Und das musst du kapieren. Wenn du eine gute kreative Leitung hast, dann kapierst du das innerhalb von 1-2 Stunden. Aber es ist wirklich nicht super free-from, sondern es hat eigentlich ein crunchiger Regelkern, aber der ist halt nicht dazu da, um Sport zu simulieren, sondern um Geschichten zu erzählen.
Ja, aber ich würde trotzdem sagen, Crunchy hat immer so diesen Touch von ganz, ganz viele Regeln, viel Nachschlagen und das hast du da tatsächlich nicht.
Weiß ich nicht.
Also ich habe es nie getan.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber was ich meine ist, ich kann natürlich jetzt 1000 Sonderregeln noch mit einbauen, aber die brauche ich nicht unbedingt. Trotzdem würde ich Markus jederzeit zustimmen. Man muss diese Art und Weise verstehen, wie ich die verschiedenen Moves quasi hintereinander setze, wie ich dafür sorge, dass ich eben mit einem anderen Wrestler Spannung aufbaue, dass ich ein Match tatsächlich ans Laufen kriege. Aber ich finde nicht, dass es tatsächlich schwierig oder ein umfangreiches Regelwerk dafür unbedingt braucht. Ich komme, wenn ich es will, nur mit den Grundregeln eigentlich ganz gut klar.
Das auf jeden Fall. Aber du musst halt verstehen, wie die Moves getriggert werden.
Ja.
Genau. Also es ist, Crunchy ist sicher das falsche Wort, aber es ist so eine Art Regelsystem, wo die Zahnräder richtig gut ineinander greifen, wie so bei einem guten Brettspiel. Ja, das heißt, es ist mechanisch.
Genau.
Es ist nicht komplex, sondern es ist sehr, sehr geschickt gemacht. Und wenn es dann aufgeht und alle Zahnräder ineinander greifen und dann merkst, oh, cool, dieser Move greift in diesen rein und das erzählt meine Story besser, dann ist es einfach Gold. Das liebe ich ja.
Ja.
Dann glaube ich, haben wir den Leuten jetzt so ein bisschen Lust gemacht auf das World Wide Wrestling Rollenspiel. Vielleicht haben wir den Leuten auch so ein bisschen Lust gemacht, mal Indie Wrestling anzugucken. Beispielsweise jetzt bald am 15.03. ist in Forchheim wieder von GAW eine Veranstaltung, wo ich wieder Schiedsrichtern werde. Mal gucken, was dieses Mal mit mir passieren wird, nachdem ich letztes Mal zusammengeschlagen wurde.
Ach, du weißt das doch schon, gibst du.
Ich habe da Gerüchte über Dropkicks gehört.
Tatsächlich weiß ich es noch nicht, weil die Besprechung erst am Tag der Aufnahme in 4 Tagen ist. Also in 4 Tagen weiß ich es tatsächlich. Wenn die Folge dann raus ist, dann weiß ich es schon, ja.
Ja, Hauptsache gibt auf die Fresse.
Genau.
Deswegen besucht sehr gerne Indie Wrestling in Deutschland, egal ob GAW oder Ivy oder was es sonst noch gibt. Und ich bedanke mich bei allen, dass sie Zeit hatten für die Podcast-Aufnahme heute. Vor allem, dass alle so mutig waren, haben sich quasi diesen schrecklichen und immer noch in meinem Mund nachschmeckenden Monster Energy auszuprobieren. Der Geschmack geht nicht weg und wir haben vor über einer Stunde getrunken.
Also ich habe die Dose leer.
Du bist ein ganz harter.
Meine steht noch ziemlich voll hier, aber dafür ist mein Kräutertee so gut wie leer.
Kind of grows on you. Also er wird nicht schlechter. Er wird auch nicht unbedingt viel besser, aber er wird auch nicht schlechter.
Du kannst gerne vorbeikommen und meine Dose haben.
Nee, die ist bestimmt warm. Und wenn ich vorbeikomme, hat sie keine Kohlensäure mehr. Das ist eklig.
Ja, wünsche ich dir sehr viel Spaß heute Nacht beim Nichtschlafen.
Ja, das wird nicht passieren. Ich schlafe einfach. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich bin nicht so alt wie ihr.
Das ist ein Argument.
Ich sehe, du versuchst eine Fehde zwischen uns beiden zu initialisieren.
Ja, weißt du, das geht los jetzt. Wir werden zwar wahrscheinlich nie wieder in einer Folge zusammen sein, aber wir können das ja folgenübergreifend machen.
Ja, genau, in jeder Folge.
Ich fordere dich zum Wirbelsäulenbruch-Match.
Genau, Longtime-Storytelling jetzt auch im Trash-Talk-Podcast in der 6. Staffel. Und wenn alles nichts mehr nützt, dann müssen wir doch irgendwann mal, der Patrick und ich und der Ralf, wir müssen uns alle mal im Ring treffen und das vor Ort klären.
Oh.
Ja, ist kein Problem. Wie gesagt, ich schubse dich um und setze mich auf dich drauf. Dann hast du sowieso keine Chance.
Ich glaube, das können wir beide.
Dafür fliege ich aber auch ein, hey.
Du willst aber nur gucken.
Ich kann ein bisschen von der Seite häkeln und buhen, ja.
Die HörerInnen haben sich ja eh gewünscht, dass wir mal eine Trash-Talk-Convention machen. Also ich meine, da noch irgendwie bei GAW mal anzufragen, ob die einen Ring aufbauen wollen, damit wir uns da prügeln können als ModeratorInnen. Elea macht auch noch mit. Ich glaube, den Gaudi, da wäre ich zu haben.
Ich glaube, das wäre ganz schön teuer, wenn die nur für uns da so einen Ring hinstellen.
Das glaube ich aber auch.
Ich mache gerne den Ringansager.
Ja, also bei deiner Stimme, das ist dann, glaube ich, der Killer, wenn wir das aufnehmen.
Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Vielen Dank an die HörerInnen, dass sie uns jetzt schon treu geblieben sind über 6 Staffeln hinweg. Und ich muss nochmal ein Lob aussprechen. Wir nehmen jetzt im Januar auf. Das heißt, der Dezember war der letzte Monat und das war der erfolgreichste Monat aller Zeiten. Und ich habe ja in der Jahresrückblickfolge gesagt, ich würde mir wünschen, wenigstens einmal über die 2000 zu kommen. Und Wahnsinn, sind wir im Dezember über die 2000 Downloads gekommen. Wahnsinn, vielen Dank an die HörerInnen. Und die letzten Worte haben natürlich wieder alle anderen, die nicht ich sind.
Tschö.
Ja, bis demnächst. Genau.
Ja, danke für die Einladung. Ich rede immer sehr gerne und oft und viel über World of Wrestling und jetzt hatte ich wieder mal die Gelegenheit, also danke.
Und ich rede sowieso gerne.
Das wissen wir alle.
Ja, ich weiß.
Das macht aber auch nichts, man hört ja auch gerne zu.
Okay.
Perfekte letzte Worte.